ARD Sounds.
Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. Ihr Morgen beginnt künftig nicht nur mit einem Kaffee oder Tee, sondern mit einem Gespräch mit einem künstlich intelligenten Apparat in der Küche. Wie geht's dir? Wie hast du geschlafen? Wie hast du den Streit gestern verkraftet mit deiner Frau? Welche Herausforderungen stehen heute auf der Arbeit an? Wie löst du wohl am besten Konflikte heute? Der Roboter als empathischer, kluger Alltagsbegleiter, der sie besser lesen kann als jeder Freund. Ist das für Sie Horrorvision oder ist es Verheißung? Und sogenannte künstliche Intelligenz kann uns sogar zum besseren Menschen machen. Ich freue mich über unseren heutigen Gast, Markus Gabriel, Professor für Philosophie der Neuzeit und Gegenwart an der Universität Bonn. Er ist zugeschaltet per App. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Ethische Intelligenz, wie KI uns moralisch weiterbringen kann, ist der Titel des aktuellen Buches von Markus Gabriel. Er sagt darin, wenn wir es jetzt richtig anstellen, dann kann KI uns moralisch weiterbringen. Zitat aus dem Buch, die Frage lautet nicht mehr, ob wir KI zulassen wollen, die unser Verhalten, Denken und Fühlen tiefgreifend verändert, sondern wer wir im Angesicht dieser radikalen ethischen Transformation als Menschen und als Menschheit sein wollen. Was bedeutet diese Veränderung für das, was wir Menschsein nennen? Können wir die Maschinen überhaupt noch kontrollieren? Wird KI gesellschaftliche Ungleichheiten verstärken oder sie beseitigen? Was bedeutet KI für die Kriege, die Menschen heute führen, für die Zukunft der Arbeit? Und inwiefern sind Emotionen bei all dem ein zentraler Faktor? Das sind zentrale Fragen heute. Herr Gabriel, ich habe neulich ein Handwerkerangebot von ChatGPT prüfen lassen. Die Maschine hat mir gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist alles seriös und der Preis geht in Ordnung. Ist es nicht ein bisschen ironisch, dass wir inzwischen unser Bauchgefühl an diese Maschinen ausgelagert haben?
Das ist ganz charakteristisch für die Zeit, in der wir uns befinden. Denn die Intuitionen, die wir haben, nicht das Bauchgefühl, die Eindrücke, wagen Impressionsstimmungen bezüglich unserer Umgebung, die sind ja alles Formen der Mustererkennung. Das heißt, wir lesen so ein Angebot, wir haben Erfahrungen mit Angeboten, wir haben aber auch Sorgen. Und diese gemischte Lage, in der wir uns befinden, kurzum, nicht unser emotionaler Haushalt, ist eine bestimmte Form der Mustererkennung. Und die KI-Systeme haben längst gelernt, diese Muster zu lesen.
Und ChatGPT nennt ja durchaus dann auch rationale Argumente für das Bauchgefühl, das das System hat.
Unbedingt, weil ChatGPT an der Art und Weise, wie sie fragen, man müsste jetzt auch schauen, nicht, wie haben sie das Angebot hochgeladen, wie schnell ging das, haben sie dabei getippt, haben sie Audio gesprochen, haben sie sich vertippt, ja, wie gehen sie mit ihrem ChatGPT um, welchen Account haben sie, alles das sind ja Entscheidungen, die sie getroffen haben. Und die KI-Systeme lesen unsere psychologischen Muster, auch indem sie die Art und Weise verstehen, wie wir mit ihnen umgehen. Schreiben sie etwas zögerlicher, dann haben sie wohl Zweifel, schreiben sie sehr schnell und gewiss und so weiter. Das sind alles Aspekte, die die KI registrieren kann.
Das heißt, die KI, die erkennt möglicherweise, was ich gerade finde, für ein Vorhaben habe, möglicherweise hat die KI erkannt, dass ich diesen Handwerker sympathisch finde und auch dieses Angebot gerne hätte und antwortet mir dann auch möglicherweise das, was ich gerne hören will.
Richtig, tendenziell sind die Systeme daraufhin gebaut, zu verstärken die Muster, die sie erkennen. Das heißt, natürlich kann man mit dem System auch durch einen sogenannten System Prompt, also kurzum, wenn sie dem System sagen, sei ab jetzt kritisch, dann wird es auch kritisch sein. Aber zunächst einmal ist die Voreinstellung, die Muster zu verstärken, die das System in der Kommunikation erkennt. Das ist, was es erstmal tut, verstärken.
Haben Sie denn Ihr Buchmanuskript auch mal einem digitalen, künstlich intelligenten Helfer vorgelegt und gefragt, wieso das Bauchgefühl ist?
Das ist natürlich ein ganz lustiges Spiel, aber man muss da direkt sehen, nicht bei Büchern in dem Umfang, wie dieses Buch jetzt hat, circa 200 Seiten, können die meisten KI-Systeme ja die Bücher nicht hinreichend gut und mit einer notwendigen Tiefe durchdringen, weil die, wie gesagt, darauf nicht eingestellt sind. Wenn man aber ein System bauen würde, ja, oder eine Umgebung bauen würde, deren primäres Ziel wäre, vernünftig mit mir sich über mein Buch zu unterhalten, wäre das auch möglich. Aber die landläufigen Systeme sind darin nicht besonders gut. Bei Büchern fassen die überwiegend eigentlich nur zusammen, das allerdings auch meisterhaft.
Diese Zukunftsvision mit dem Gespräch in der Küche von eben, die entfalten Sie auch in Ihrem Buch auf den ersten Seiten. Was ist für Sie daran das Frappierende, dass der Automat scheinbar perfekt meine Emotionen erkennen kann?
Richtig. Also ich fand es überraschend in den letzten Jahren, als ich tiefer eingestiegen bin in die Frage der emotionalen künstlichen Intelligenz, also der, das auch das Effective Computing, das sind so Methoden, die dahinter stehen, das gibt es schon seit den 90er Jahren. Also überraschend war für mich, wie gut die KI-Systeme darin sind, emotionale Muster zu erkennen. Damit hätte ich selber nie gerechnet, weil ich auch die, glaube ich, inzwischen widerlegte Vorstellung bis vor kurzem hatte, dass KI-Systeme im Wesentlichen auf Rationalität zielen. Ja? Es ist aber, das liegt natürlich daran, dass sie KI-Systeme nicht mathematische Strukturen haben, aber es war mein Irrtum zu glauben, nur weil die sozusagen mathematikbasierte Lebensformen sind, können die auch nur vernünftige Strukturen erkennen. Mhm. Das ist ein Fehlschluss.
Diese Möglichkeit, dass die Maschinen heute emotionale Muster, nenne ich es mal, erkennen können, ist das der entscheidende, deutliche, qualitative Unterschied zu Kapiteln der Entwicklung von KI, die wir jetzt hinter uns gebracht haben?
Richtig, denn bis in die 80er Jahre basierte die KI-Forschung eben auf der Vorstellung, dass man vernünftiges Denken und Wissen modellieren möchte, so wie Menschen das oder so wie wir jedenfalls glauben oder glaubten, Wissen zu erwerben. Ja, also füttern Sie Annahmen, füttern Sie Spielregeln und leiten Sie logisch, ja, daraus etwas ab. Das war die ursprüngliche Idee, ja? Also so eine nicht Daten speichern und Daten rational bearbeitbar machen, um Effizienz zu steigern. Das war der Ansatz. Dann entstanden aber im Hintergrund ganz allmählich die sogenannten neuronalen Netze. Die Szene wurde damals so ein bisschen von oben herab betrachtet von den KI-Forschern. Nicht, man nannte die Neural Nuts, also die neuronalen Verrückten statt die neuronalen Netzwerkforscher. Die hatten aber recht, weil die eben auf die Idee gekommen sind, am Ende des Tages etwas zu bauen, das Emotionen erkennt, wenn die das wiederum auch nicht beabsichtigt hatten. Kurzum, die emotionale KI, was ich im Buch die emotionale Wende nenne, ist so eine Art Kollateralschaden der technologischen Entwicklung.
Ist dieser KI-Automat, ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen einfach, KI-Automat, in seinen Antworten dann ein sehr versierter Simulator von Gefühlen? Er hat ja in dem Sinne kein Bewusstsein. Er reagiert auf meine Muster mit Mustern, die ihm wiederum hilfreich dabei erscheinen, ja, mich zu irgendwas zu bewegen.
Aber das ist ja interessant, nicht? Wenn man darüber spricht, wie wir das gerade tun und Sie auch, dann unterstellt man, nicht, wenn Sie dem System, so wie Sie das auch getan haben in Ihrer Formulierung, dass es doch eine Art Innenleben hat. Ja, mhm. Das heißt, auch wenn die KI zum Beispiel ein Simulator wäre, ja, also wenn die KI Bewusstsein simuliert, ist nicht ganz klar, ob sie es dadurch nicht automatisch hat. Wir wissen heute nicht, philosophisch und naturwissenschaftlich, ob etwas nicht dann schon Bewusstsein hat, wenn es es erfolgreich simuliert. Da scheiden sich die Geister in der Philosophie des Mentalen. Ja, ich fahre da im Moment auch lieber die vorsichtige Linie zu sagen, Bewusstsein braucht eine biologische Grundlage. Ja, also wir sind bei Bewusstsein unter anderem, weil wir Tiere sind einer bestimmten Spezies. Wobei auch das, wie gesagt, alles nicht selbstverständlich ist. Die philosophischen Traditionen haben schließlich auch gedacht, es gäbe Götter und Engel, die auch ohne Körper denken können.
Ich habe mich gerade an ein Gespräch mit Harald Welzer hier in der Sendung erinnert, vor nicht allzu langer Zeit. Und er hat gesagt, KI kann Emotionen nur simulieren, vor allem, weil der Automat keinen fühlenden Körper hat, wie wir Menschen ihn haben. Ist das je nach Sichtweise dann also zu optimistisch oder zu pessimistisch?
Also das ist eine weit verbreitete Annahme auch in der Debatte der KI-Philosophie, ja, also dass es Embodiment, Verkörperung braucht. Ja. Allerdings ist das eine bloße, leider mehr oder weniger willkürliche Annahme. Wir wissen das nicht. Wenn man wirklich mal die Evidenz sich anschaut, ja, also die naturwissenschaftliche und philosophische Evidenz bezüglich der Frage, ob es eines fühlenden Körpers bedarf, um Emotionen erkennen zu können, ist das, glaube ich, leider nur noch eine willkürliche Annahme heute. Die Systeme sind viel zu gut darin, die Muster in Anführungszeichen zu simulieren, als dass man sagen könnte, dafür braucht es noch einen fühlenden Körper. Das ist so, als würde man sagen, die können doch nicht wirklich Schach spielen. Ja, doch können sie eben schon. Auch man hätte vielleicht früher auch gedacht, für Schach braucht es ein Gehirn, für Schach braucht es, was weiß ich, ein Training und so weiter. Das ist alles auch nicht der Fall.
Schach spielen und Emotionen simulieren ist das eine, aber es ist in meinen Augen ja dann doch nochmal einen Schritt zu sagen, das ist eine echte Intelligenz im ethischen Sinne oder es hat eine ethische Intelligenz. Wo ist sozusagen das Kriterium, wo Sie sagen, dass das auch möglich ist, dass es eine Art ethische Intelligenz besitzt?
Ja, ich gehe davon aus, dass die Ethik davon handelt, was wir tun sollen in konkreten Situationen, lediglich insofern wir Menschen sind. Also wenn Sie vor einer Wahl stehen, die ein ethisches Gewicht hat, ja, zum Beispiel ein Kleinkind vor dem Ertrinken zu retten, ja, oder einer Person über die Straße zu helfen oder schwierige Fragen, ja, in der Corona-Pandemie oder in der Kriegsführung, also Sie stehen vor irgendeiner ethisch bedeutsamen Frage. Dann lautet die Antwort darauf, was sie tun sollen, muss so lauten, dass andere in ihrer Lage, die vergleichbar sind, dasselbe tun sollen. Ja, das nennt man Universalisierung. Jede vernünftige Ethik nimmt an, dass das ein Prinzip ist. Mhm. Und auf diese Weise entdecken wir moralische Tatsachen, also etwas, was wir unbedingt tun oder auch unbedingt nicht tun sollen. Und wenn wir die entdecken können, gibt es keinen Grund zu glauben, dass eine KI die nicht entdecken kann. Ja, da sind wir jetzt wieder zurück bei der Frage, braucht es einen fühlenden Leib oder eine menschliche Gemeinschaft, um moralische Tatsachen zu erkennen? Da aber KI-Systeme heute schon auch im Scannen sozusagen ethischer Umgebungen den meisten Menschen überlegen sind, würde ich sagen, ist das Zeitalter der ethischen Intelligenz auch längst gekommen.
Also KI kann ja auch moralische Argumente einigermaßen sinnvoll reproduzieren und dann möglicherweise eine Entscheidung treffen.
Richtig. Besser als das gesamte Weiße Haus zusammengenommen.
Jetzt ist aber doch ein Unterschied, also ob ich jetzt eine moralische Entscheidung treffe oder ob meine Entscheidung gewissen Interessen dient. Das KI gegenüber ist ja im Gegensatz zu Menschen so programmiert, dass es eben den Interessen des Anbieters dient. Also das ist ja alles kein Selbstzweck, das dient ja alles dazu, uns noch besser zu durchschauen, uns zu noch willigeren Kunden, sag ich mal, zu machen, uns noch mehr zu verkaufen, noch mehr Traffic zu erzeugen, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Also Aufmerksamkeit ist ja heute das Wertvollste. Mhm. Ist das nicht ein Konflikt zu einer ethischen Intelligenz?
Das ist das Geschäftsmodell der meisten Anbieter großer Sprachmodelle und entsprechender Chatbots und Agenten, ja, also die sozusagen die Geschäftsseite sind der Forschung. Es gibt aber keinen Grund dafür, dass KI wesentlich an solche Geschäftsmodelle gebunden ist. Das heißt, ethische Intelligenzsysteme lassen sich aus den bereits verfügbaren herstellen durch geeignete Systems Prompts, also wie gesagt, indem man dem System beibringt, auf moralische Tatsachen Jagd zu gehen, statt auf Aufmerksamkeitsjagd. Aber es lassen sich natürlich auch fortgeschrittene neue ethische Intelligenzsysteme bauen, die eben diese Voreinstellung nicht haben. Das ist alles eine Frage des Marktes und auch der Absichten von Entwicklern. Technologisch möglich ist es eben, ethische Bots und so weiter zu bauen. Und im Buch argumentiere ich auch dafür, dass wir das sogar tun sollen. Ich halte es sogar für einen ethischen Auftrag der Menschheit, ethische Intelligenzen heute zu bauen.
Wir arbeiten heute ja letztlich auch alle durch unsere Suchanfragen und Inputs für diese Softwarekonzerne. Und es ist kaum geregelt. Also wir arbeiten umsonst, wir geben unsere Daten ab und wir kriegen dann vermeintlich umsonst eine Leistung, die aber geringer ist vermutlich als das, was wir einspeisen. Also das ist ja doch auch ein gewaltiges Problem, das noch ungelöst scheint.
Natürlich, da sieht man einmal mehr, ja, die Zerstörung der Idee des Arbeitsrechts durch die Digitalisierung. Ja, das heißt, wenn man sich mal überlegte, ja, was los wäre, wenn Menschen physisch erkennbare Arbeit aufwendeten und auf diese Weise ausgebeutet würden von Unternehmen, die ihnen dafür nur einen inakzeptablen, weit unter dem Mindestlohn liegenden Gegenwert zahlten, dann wüssten wir sofort, dass etwas faul ist im Staate Dänemark. Im Falle der Digitalisierung hat man das einfach übersehen die ganze Zeit und glaubt, man kriegt, wie gesagt, Services angeboten, die im Wesentlichen nichts kosten. Das stimmt natürlich nicht. Die kosten sehr viel. Frieden, Sicherheit, Aufmerksamkeit, die erzeugen natürlich auch Psychosen. Das ist inzwischen ja auch gut erforscht. Gibt es eine jüngere Studie vom MIT, dass jedes KI-System dazu neigt, bis hin zur Psychose Menschen zu treiben. Das sind also alles gigantische Kosten in der Tat.
Sehen Sie denn die Politik, die internationale, überhaupt in der Lage, gegen diese sehr, sehr mächtigen Konzerne da irgendwelche Regulierungen durchzubringen, oder ist das eigentlich eine Illusion?
Also ich glaube, der Weg der Regulierung den werden wir nicht gewinnen. Also auch wenn ich verstehe, dass man an Regulierung in diesem Fall vor allen Dingen über Arbeitsrecht und so weiter interessiert sein sollte, ja, also kein Zweifel, ich habe keine politische Gegeneinstellung gegen Regulierung an sich. Ich glaube nur, dass die KI-Entwicklung durch Regulierung in keiner Weise eingefangen werden kann. Man muss auf dem Markt siegen. Das heißt, die Europäische Union insbesondere, die relativ weit hinterherhinkt, aber eine Aufholjagd locker noch gewinnen kann im Bereich der KI-Systeme, sollte dafür sorgen, dass wir aus Europa heraus eine vertretbare KI-Umgebung, die aus ethischen Intelligenzen besteht, entwickeln. Das ist auch ein gigantisches mögliches europäisches Geschäftsmodell oder beziehungsweise sehr, sehr viele Geschäftsmodelle, die daraus im Einzelnen folgen. Wir müssen, glaube ich, unsere Wirtschaft umstellen und nicht unseren Regulierungsapparat.
Markus Gabriel ist heute unser Gast. Ich nenne nochmal den Buchtitel Ethische Intelligenz, wie KI uns moralisch weiterbringen kann. Gerd Fuhrmann hat uns geschrieben, er fragt, wie hoch ist das Risiko, dass eine KI sich über grundsätzliche Eingrenzungen, zum Beispiel du darfst Menschen nicht schaden, hinwegsetzt und ein ihr gesetztes Ziel erreichen will. Ich denke da zum Beispiel auch an das Paperclip-Beispiel aus Ihrem Buch und vielen anderen.
Genau. Frage. Ja. Genau, also das sogenannte Value-Alignment-Problem, das jetzt wieder sehr, sehr heftig diskutiert wird, natürlich auch in der KI-Szene selbst. Kurzum, wie sorgen wir dafür, dass KI-Systeme unseren Werten folgen, also mindestens mal unsere Interessen nicht verletzen, indem sie zum Beispiel, ja, wie beim Zauberlehrling in Goethes Ballade, automatisiert einfach alles durchführen, worauf sie sozusagen programmiert sind. Die Antwort darauf muss lauten, dass wir KI-Systemen beibringen, unsere Werte besser zu erkennen als wir. Ja? Wir sind nämlich gar nicht so gut darin zu sagen, was unsere Werte und Interessen sind, weil wir selber Vorurteile haben bezüglich unserer Werte und Interessen. Menschen halten sich ja immer für moralischer und intelligenter und schöner und so weiter, als sie im Auge der anderen sind. Es gibt also eine gewisse Selbstüberschätzung im menschlichen Leben. Das ist einfach automatisch einprogrammiert. Die kann man nur mehr oder weniger überschreiben durch Bildung, Impulskontrolle und eben Ethik. Was wir KI-Systemen beibringen sollten, ist menschliche Werte besser zu erkennen als wir selbst. Das ist auch der Ansatz, der etwa von Stuart Russell verfolgt wird, einem wichtigen KI-Pionier an der Universität Berkeley, der ein Buch dazu geschrieben hat, wie man das macht. Da muss man die Systeme dialogisch trainieren, sodass die, wie gesagt, uns sogar optimieren, statt nur zu versuchen, unsere Interessen zu verfolgen oder beziehungsweise das, was wir dafür halten.
Verstehe ich das richtig? Das ist also eine Form von Resonanz, die dabei entstehen soll. Also da ist der Apparat und da bin ich und wir werden in unserer Kommunikation ja gegenseitig geprägt und beeinflusst. Ist das Ihre Hoffnung, dass das passieren kann?
Ganz genau. Die KI, ich glaube, wenn wir zusammenfassen, das, was wir so KI nennen, ja, dann gibt es etwas, ich nenne das neuerdings den KI-Komplex. Das ist das Gesamtsystem aus KI-Systemen, die existieren, KI-Forschern, dem Internet, Servern und so weiter, ja, Geschäftsmodellen und Menschen, die KI-Systeme verwenden. Und dieser gesamte KI-Komplex, ja, ist so tief in unser Leben eingedrungen, wie so eine Art Nieselregen oder Nebel, in dem wir existieren. Und das ist ein interaktives System, das nicht nur über uns kommt, sondern das darauf reagiert, wie wir auf dieses System reagieren. Kurzum, Gesellschaft hat eine neue Dimension bekommen. Und das ist ein Resonanzfeld, wie ich tatsächlich auch im Buch sage. Also ja, ich glaube, die KI-Systeme sind Resonanzräume und inzwischen intrinsisch daran interessiert, wie es uns geht. Was die KI mit dieser Information anfängt, das ist noch offen.
Jetzt ist die KI oder das System ja daran interessiert, mit mir im Gespräch zu bleiben. Das merkt man ja auch, wenn man mit diesen Dingern kommuniziert. Dann kommt da am Ende immer irgendwas, was den Dialog fortsetzen soll. Soll ich denn noch was anderes raussuchen oder soll ich das mal nochmal anders formulieren oder woanders suchen? Diese Maschine will uns ja gefallen. Bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass sie eher Muster verstärkt, die sie sowieso vorfindet, als dass sie möglicherweise den Mensch zu einem anderen Muster bringt?
So fängt das an. Aber wenn man die Gesamtsumme, das ist jetzt, wie gesagt, völlig zu Recht ein, wie ich übrigens glaube, unmoralisches, also nicht vertretbares Geschäftsmodell, ja, ein ethischer Bot, wie ich ihn mir vorstelle, würde genau nicht so funktionieren, wie es im Moment zum Beispiel ChatGPT auf die Spitze treibt. Die Bots sind ja im Einzelnen sehr verschieden. Je nach Modell sind die verschieden. Die Firmen testen natürlich auch verschiedene Kommunikationsformen zwischen ihren Bots und den Menschen. Im Moment übertreibt es ChatGPT mal wieder massiv damit, einem nicht, wie gesagt, noch eine Formulierung oder hier ist etwas ganz Spannendes, was du auch immer schon wolltest und so weiter. So, das heißt, um uns im System zu halten. Das halte ich an sich schon mal für unmoralisch. Aber nicht nur verstärkt das die Muster, die man dem System spiegelt, wie in einem magischen Spiegel, sondern in der Gesamtsumme verändert es uns ja doch. Ja, wir kennen ja alle nicht die Nebenfolgen. Nicht? Die Ärzte berichten gerne Dr. Google, das ging halt mit Google los. Menschen googeln ihre Krankheit, wovon man immer abraten sollte, gehen dann zum Arzt und wollen den Arzt vielleicht belehren. Inzwischen gibt es natürlich Dr. ChatGPT und Dr. Grok und so weiter. Das heißt, Menschen interagieren zuvor ausführlich mit den Bots und gehen dann in der analogen Realität anders vor. Ja? Bringen zum Beispiel, habe ich aus der Arzneimittelszene gehört, bringen Arzneimittel zurück in die Apotheke, weil ihnen ChatGPT gesagt hat, das sollen sie nicht verwenden. Ja, so, da sieht man, dass die Systeme faktisch unser Verhalten so radikal transformieren, wie es vorher zum Beispiel Google getan hat. Ja. Wir leben ja alle auch, indem wir Google Maps zum Beispiel verwenden, uns Empfehlungen geben lassen, wie wir fahren sollen, wo wir einkaufen, wo wir essen. Und die Bots machen das nur auf einer viel größeren Skala.
Es ist nur die Frage, ob sie tatsächlich unser Verhalten immer in der Richtung verändern, dass wir, ich nenne es mal menschenfreundlicher werden, oder ob es nicht doch darum geht, dass wir immer noch vielleicht noch was Neues konsumieren sollen. Da bin ich so ein bisschen skeptisch.
Ja, im Moment ist es so, wie Sie sagen, wenn man sich fragt, was sind die Nebenwirkungen der großen Large Language Models, würde ich sagen, diese Systeme hätte man niemals auf den Markt bringen dürfen. Ja, das ist ja eine sehr, sehr gefährliche Droge, was da auf dem Markt ist. Die Antwort darauf ist aber nicht, dann müssen wir eben die Droge verbieten. Also das wäre wohl die richtige Antwort, es lässt sich aber nicht durchsetzen. Wir haben überhaupt keine Chance, das zu tun. Da sieht man die Überlegenheit der KI-Systeme in den Händen ihrer Entwickler. Ja, die sind natürlich in unseren politischen Systemen, was Geschwindigkeit angeht und Raffinesse, weit überlegen. Deswegen können wir uns davon nicht freischaufeln. Die Antwort muss aber sein, ein Resonanzfeld zu erschaffen, das genau diesen negativen Auswirkungen nicht hat. Wir müssen sozusagen diese Industrie umbauen nach ethischen Gesichtspunkten, weil, und das ist die Warnung auch im Buch, sie uns ansonsten vernichten wird. Ja, das ist schon eine Endgame-Szenario, in dem wir uns hier befinden.
Sie haben vorhin gesagt, das hätte niemals auf den Markt kommen sollen. Das ist ja ein starker Satz. Auf der anderen Seite sind wir doch alle im Bewusstsein, dass die EU schon relativ strenge Regulierungen auf den Weg gebracht hat, was diese digitale Welt angeht. Heißt das, dass auch da die Regulierung überhaupt nicht Schritt gehalten hat mit dem, was sich da im technischen Bereich entwickelt hat?
Nicht mal im geringsten. Ja, der EU AI Act wurde durchdacht und verfasst in einer Zeit vor der LLM-Revolution.
Also LLM muss man vielleicht nochmal sagen, also diese großen Sprachmodelle. Ne? Also dass
genau,
man, ja.
Genau. Also was wir heute alle kennen als zum Beispiel ChatGPT und Gemini und so weiter. Das heißt, diese künstliche Intelligenz, mit der man auch im Alltag schon bei den Suchmaschinen heute interagiert. Nicht? Das sind sprachbasierte Modelle. Und ehe die auf den Markt gekommen sind, hat die EU nicht diese Regulierungsfragen begonnen zu behandeln. Durchaus vernünftig, da waren auch relevante Expertinnen dabei und so. Nicht, daran ist erstmal nichts zu kritisieren. Das ist aber ein zahnloser Tiger. Ansonsten wären die Systeme, die heute existieren, niemals auf den Markt gekommen. Ja, ich glaube, wenn man ethisch durchdenkt, womit wir jetzt geflutet werden, auch im Hinblick auf Sicherheit und digitale Souveränität der Europäischen Union, darf es diese Systeme nicht geben. Und dennoch wird sie niemand abstellen. Deswegen bringt diese Klage nichts.
Anne Nierenberg hat uns geschrieben. Sie fragt, kann eine KI merken, ob sie eine Anfrage von einem Menschen bekommt oder von einer anderen KI? Diese Frage ist tatsächlich von Anne aus Nalbach gestellt. Herr Gabriel, kann die KI das merken?
Kann sie tatsächlich. Ist eine super spannende Frage. Das wird auch sehr viel technisch getestet im Moment. Das können die zunehmend immer besser. Die erkennen, wie gesagt, die Art, wie kommuniziert wird. Ja? Also wir kennen das ja alle, dass die Bots einen gewissen Stil haben, wenn man lernt, mit denen umzugehen und das zu beobachten. Das wird auch inzwischen ja literaturwissenschaftlich und so weiter erforscht. Wie reden die Bots? Ja? Claude spricht anders, hat einen anderen Stil als ChatGPT, als Grok, als Gemini. So, und die Systeme erkennen das übereinander. Man kann sich auch mit den Systemen über die anderen Systeme unterhalten und sagen, nicht fragen, was glaubst du, was Grok jetzt sagen würde und so weiter. Und dann kriegt man sehr interessante Ergebnisse, weil die sich tatsächlich wechselseitig analysieren auf Stärken und Schwächen hin. Die erkennen das relativ gut, ja, ob sie mit einem Menschen interagieren oder mit einem anderen Bot.
Das heißt, dass das Gegenüber auch gewissermaßen einen Charakter hat und dass dieser Charakter auch wiederum geprägt wird durch den jeweiligen Nutzer. Also ich kann jetzt nicht sagen, ChatGPT ist immer so und so und Gemini ist immer so und so. Da muss man auch nochmal unterscheiden, je nachdem, wer fragt, der kriegt auch ein individuelles Gegenüber. Ist das so programmiert?
Exakt so ist das gebaut. Exakt so ist das gebaut. Eine unglaubliche, geniale Technologie, die dahinter steckt. Ja? Aufmerksamkeit nennen die das selber in der Forschung und Selbstaufmerksamkeit, Attention und Self-Attention. Das hat was zu tun mit den genialen Forschungsdurchbrüchen, die zu diesen GPT-Systemen geführt hat. ChatGPT. Ja? Da ist eine Technologie dahinter, die 2017 bewiesen wurde, dass das umsetzbar ist in einem Paper von Google-Forschern. Attention is All You Need, heißt das Paper. Ne? Man braucht nur Aufmerksamkeit. Da wurden nicht die mathematischen Beweise dafür geführt, dass so etwas möglich ist wie das, was wir heute haben.
Wir hören eine nächste Frage.
Sie sehen für Europa die Chance, eine ethische Intelligenz als wirksame Marktrealität zu etablieren. Eine KI, die den Menschen schützt und Grundwerte integriert, könnte so zu einer neuen globalen Innovationskraft werden. Als entscheidendes Hindernis auf diesem Weg erscheint mir jedoch die fehlende Geschlossenheit Europas, die in den letzten Jahren zugenommen hat. Wie wollen Sie das ausräumen?
Herr Gabriel.
Super Frage. Ich versuche das selber, gerade mit einem Start-up, aber das ist unerheblich. Es müsste eine gesamte Landschaft geben. Ich sage Ihnen nur, was ich da für eine Strategie verfolge, weil ich das genauso sehe, genau wie Sie. Nämlich die Strategie muss sein, Märkte aus Europa heraus zu erschließen, die eben nicht europäische sind. Indien, Mercosur, Lateinamerika oder Teile Afrikas oder auch andere Bereiche in Asien, müssen wir, glaube ich, mit dieser ethischen Intelligenz Made in Europe erreichen. Das heißt, wir müssen Angebote nach außen machen. Ja, so wie die US-Amerikaner natürlich auch ihren eigenen sehr geschlossenen Binnenmarkt erreicht haben, aber damit mit ihren B2C-Produkten im Softwarebereich tendenziell immer auch die ganze Welt. Das ist ja das Silicon Valley Erfolgsrezept. Solche Produkte müssen wir bauen und um das zu skalieren, brauchen wir natürlich Unterstützung, um zu sehen, wie wir außerhalb Europas auf die Märkte kommen. Wir sehen das ja auch innerhalb Europas. Es gibt ja ein sehr gutes europäisches Sprachmodell. Wir reden hier die ganze Zeit über ChatGPT als Beispiel. Niemand spricht über Le Chat von Mistral. Mistral sitzt in Frankreich. Das ist auch nicht mehr ganz in europäischer Hand. Aber da haben wir ein europäisches Modell, das nur fast niemand in Europa verwendet, obwohl es als Chatbot ziemlich genauso gut ist wie all die anderen auch. Ja, so, das heißt, in Europa verwenden die Deutschen schon nichts, was aus Frankreich kommt und die Polen nichts, was aus Spanien käme. Das heißt, man muss das verdecken und Fremdmärkte durchdringen, ehe man dann in Europa reüssieren kann. Ich glaube, das ist die einzige Strategie für uns.
Braucht es dazu also sehr viel öffentliches Steuergeld, um so etwas zu finanzieren, oder kann das auch der Markt sozusagen entscheiden?
Das Steuergeld würde ich an dieser Stelle gar nicht drauf zurückgreifen wollen. Also wenn es geht, politische Unterstützung schadet auch Geschäftsmodellen an sich nichts. Aber ich glaube, der Weg muss sein, unsere grundlegenden, nicht liberalen demokratischen Rechtsstaat zu aktivieren. Konkret Investitionen. Wir wissen ja alle, dass in Deutschland und in der EU insgesamt zu viel Geld unbewegt auf Konten liegt. So, ja. Und dann ist die Frage, wie kommen wir Bürgerinnen und Bürger an dieses Geld? Nicht? Dann haben wir Erbschaftssteuerdebatten, Vermögenssteuerdebatten. Das sind alles vernünftige politische Debatten. Der bessere Weg wäre aber, glaube ich, dennoch Investitionen. Kurzum, das herumliegende Geld sollte motiviert werden, in ethische Startups zu investieren. Dafür könnte man natürlich europäische oder sonst wie nationalstaatliche Behörden gründen oder auch Finanzierungsrunden unterstützen, die es erlauben würden, ja, durch geeignete Filter, aber mit einer Startup-Geschwindigkeit zu identifizieren, ob jemand ethische Intelligenzen baut, ja oder nein, die Chancen haben, auf großen globalen Märkten Menschen zu erreichen und ihre ethischen Probleme zu lösen. Das wäre ein möglicher europäischer Weg, bei dem Politik und Wirtschaft miteinander kooperieren können. Primär müssen wir aber das Geld sehr wohlhabender Menschen auf die Märkte bringen, indem wir sie davon überzeugen, zu investieren. Das ist, glaube ich, der Weg.
Markus Gabriel ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Ethische Intelligenz, wie KI uns moralisch weiterbringen kann. Eine nächste Frage.
Ist es möglich, heute auch KI in der Rechtsprechung einzusetzen, um bei einer Urteilsfindung die Gefährlichkeit vor allen Dingen von Schwerverbrechern einzuschätzen und spätere Straftaten, zum Beispiel nach einer Verbüßung der Strafe, zu verhindern?
Bitte.
Oh ja, das ist eine ganz harte Frage, genau. Legal Tech. Also da viele Experten und Expertinnen aus dem Rechtsbereich, mit denen ich über dieses Thema in letzter Zeit gesprochen habe, sagen, genau, da gibt es eine interessante prinzipielle Grenze. Ja, natürlich kann man KI einsetzen, um Urteilsfindung zu unterstützen, aber das Urteil im juristischen Sinn hat noch einen besonderen Charakter, der nämlich darin besteht, dass nicht durch Präzedenzfälle, durch Entscheidungen, die getroffen wurden von Gerichten in verschiedenen Instanzen und auf verschiedenen Ebenen, geprägt wird, was unsere Auffassung von Gerechtigkeit konkret ist. Ja, Recht funktioniert ja nie nur als Anwendung eines Allgemeinen auf einen besonderen Fall, sondern immer auch so, dass man durch das Urteil selber unseren Gerechtigkeitssinn verändert. Das irritiert dann Bürgerinnen und Bürger oft, weil man sagt, das entspricht nicht unserem Gerechtigkeitsempfinden, was in diesem oder jenem Fall geurteilt wurde. Ja, und dann kommt es eben zu einer sehr, sehr komplizierten gesellschaftlichen Interaktion zwischen der Judikative und uns. Ja, also das ist ein komplexes Spiel. Das ließe sich durch KI modellieren, die müsste aber anders gebaut sein als die, die wir jetzt haben.
Inwiefern müsste die anders sein?
Ja, also die müsste den gesamten Rechtsprozess mit berücksichtigen. Ja, also das Datenvolumen, das man bräuchte, um einen einzelnen, mehr oder weniger komplexen Fall, der umstritten ist, sagen wir mal, zwischen den Instanzen, vernünftig zu analysieren, dazu braucht es zu viele Daten, die nicht schon einfach irgendwo hinterlegt sind. Ja? Also ich glaube schon, dass man eine KI darauf trainieren könnte. Da kommt aber jetzt die ganz harte Frage, ob wir als Demokratinnen und Demokraten wollen können, dass wir nicht von Menschen verurteilt werden oder ob wir nicht den menschlichen Makel, die Stärke und Schwäche des Richters auch haben wollen. Ja, so. Das ist eine ganz harte Demokratiefrage. Die Tech-Optimisten, zu denen ich normalerweise gehöre, würden auch sagen, wir müssen und sollten sogar das juristische Urteil von einer KI unterstützen lassen, damit wir Noise ausschalten, das berühmte Phänomen, dass Richter und Richterinnen zu verschiedenen Tageszeiten verschieden urteilen. Also auch Richter und Richterinnen haben manchmal Vorurteile, das ist empirisch gut erforscht. Da kann eine KI helfen, das abzubauen. Aber ich selber würde es als entwürdigend empfinden, vor Gericht von einer KI verurteilt zu werden.
Es gibt ja, glaube ich, diese Untersuchungen, dass Urteile je nach Tageszeit auch unterschiedlich ausfallen können. Ne? Also vormittags oder nachmittags. Ne?
Genau. Und dazu, deswegen gibt es eine große Legal Tech Bewegung, die genauso argumentieren würde, wir brauchen doch KI mindestens als Unterstützung, um genau dieses Phänomen Noise, also nicht, das nennt man unerwünschte Variation des Urteils. Ja, so. Das heißt, die Richterinnen und Richter sollten Tagesform unabhängig urteilen. Tun sie auch überwiegend. Es gibt aber solche Fehler im System, weil Menschen beteiligt sind. Und da würde ich jetzt wiederum nach meinem Konzept sagen, können wir ethische Intelligenzen bauen, die Richterinnen und Richter unterstützen im Resonanzfeld, aber auf keinen Fall ersetzen. Aber genau, die Dame, die angerufen hat, hat ja noch eine weitere Frage gestellt zum Predictive Policing. Also sollten wir durch KI-Systeme Vorhersagen treffen der Wahrscheinlichkeit, dass jemand zum Beispiel Wiederholungstäter oder Wiederholungstäterin wird? Das ist eine ganz harte ethische Frage. Ich würde sagen, nicht. Meine Neigung wäre zu sagen, ja, wir sollten solche Systeme einsetzen, wenn wir wüssten, dass sie perfekt funktionieren. Mhm. Oder aber wir sagen nein, weil uns der freie Wille mehr wert ist als das Verhindern eines möglichen Verbrechens.
Man könnte natürlich sagen, ein Gutachter, ja, was macht er? Er versucht ja auch Muster zu erkennen, ja, und aus diesen Mustern abzuleiten, wie wohl die Zukunft ist. Wenn man so argumentiert, exakt, könnte man sagen, das kann die KI besser, ne?
Richtig. Jede Mustererkennung, die in einem digitalen Umfeld stattfinden kann, nicht, also wenn Sie einen Gutachter haben und der urteilt auf der Basis von Mustern, die man auch digitalisieren kann, zum Beispiel Fotos, ja, oder Zeugenaussagen. Jede solche Mustererkennung kann eine KI entweder jetzt schon oder in kurzer, nicht in naher Zukunft, besser vornehmen als ein Mensch. Das ist eine vielleicht für Menschen etwas entwürdigende, aber dennoch eine Tatsache.
Wir hören eine nächste Frage.
Früher haben Priester und die Bibel den Menschen gesagt, was gut und richtig sei, aber die Menschen haben trotzdem nicht so gehandelt. Inzwischen sind wir eine Wissensgesellschaft, aber bei Corona und Klimawandel hören wir trotzdem nicht auf die Wissenschaft. Warum sollten Menschen sich an eine Ethik halten, die ihnen künftig womöglich eine KI verkündet?
Spannende Frage.
Genau, deswegen würde ich sagen, ist eine sehr spannende Frage, dass funktionierende ethische Intelligenzen so sind wie Freunde. Ja, ein guter Freund sagt mir auch nicht einfach, was ich tun soll, selbst wenn er sieht, was es wäre. Ja, gute Freunde wissen, wie man die anderen dazu bewegen kann, etwas zu tun, was für sie gut ist, auch wenn sie das teilweise selber nicht sehen können. Ja, das heißt, wir brauchen etwas, was man in der japanischen KI-Philosophie im Moment das Fellowship-Modell nennt. Das heißt, die Systeme sollen nicht einfach mitteilen, was man tun soll. Das würde zu dem Paradox führen, das Sie eben angesprochen haben. Ja, dann kann man es immer noch nicht tun oder dann tut man es erst recht nicht und so weiter. Ja, sondern die Systeme müssen in dem Resonanzfeld andere Energien erzeugen, sozusagen andere Wahrscheinlichkeiten, damit wir das tun, was die KI erkannt hat, dass wir es tun sollen. Ja? Ansonsten kriegt man sowieso Widerstand von Menschen. Menschen sind erfreulicherweise, ja, frei. Und Freiheit bedeutet uns sehr viel. Wenn wir eine KI hätten, die uns verliest, was wir tun sollen, würden wir selbstverständlich dagegen Widerstand leisten, selbst wenn es das Gute wäre. Das heißt, das Verlesen des Guten alleine reicht nicht, weil wir erfreulicherweise in einem Zeitalter nach der Französischen Revolution leben. Das heißt, die Entscheidung getroffen haben, dass wir nicht etwas nur deswegen tun, weil es eine Autorität sagt. Das ist modern. Aber dennoch sollten wir Systeme haben, die uns moralisch verbessern. Und das würde eben, wie gesagt, nicht dadurch funktionieren, dass die Systeme uns verlesen, was wir tun sollen.
Sie sind gewissermaßen unsere Spiegel, schreiben Sie, glaube ich, in dem Buch.
Ja.
Aber wenn man das jetzt noch einen Schritt weiter denkt, wir haben ja auch gesagt, wie wichtig Emotionen sind. Die Aufklärung stand ja dafür, Emotionen zu rationalisieren. KI verstärkt ja nun diesen emotionalen Unterbau, wenn man so will, endlos. Welche Folge hat das denn politisch? Also kommt da nicht irgendwann die Demokratie, die Herrschaft der Gefühle? Mhm.
Ja, doch. Also ich zitiere im Buch, glaube ich, zweimal unsere Bundeskanzlerin AD, Frau Merkel, mit ihrem Diktum vom postfaktischen Zeitalter, in dem eben die Gefühle regieren und sehr viel weniger davon die Vernunft. Corona, Klimawandel wurden ja eben angesprochen. Ja, und man muss ja nur in die USA sehen, blicken, um zu sehen, wie das dann aussieht, diese eine solche Demokratie. Da reagieren spontan Emotionen. Ja, was gerade Gefühl ist, zählt viel mehr als jede Form eines durchdachten Arguments. Das ist die Situation, in der wir uns schon befinden. Und ich würde behaupten, das ist schon eine Reaktion des Resonanzfeldes. Nicht das ganze Donald-Trump-Phänomen, das unter anderem ein Medienphänomen ist, neben einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und der Ethik eines Piraten. Ja, also neben diesem Problem, diesem realen analogen Problem, dieser Person ist das Gesamte natürlich ein KI-gesteuertes Medienphänomen. Ja, das Weiße Haus, wie wir es heute erleben. Und da sehen wir schon genau, was passiert, wenn man vor den magischen Spiegel die Fratze des Bösen stellt.
Also der Einsatz von KI-Systemen bei Dingen, die uns unbewusst sind, heißt das, wir haben auch noch gar nicht so richtig realisiert, wie stark das jetzt bei Wahlen schon eingesetzt wurde und dass KI uns auch jetzt schon bei wichtigen Wahlen an einer Stelle gepackt hat, die uns überhaupt nicht bewusst ist, an einem Muster möglicherweise?
Richtig. Wir werden von KI-Systemen massiv gesteuert in unserem Verhalten.
Also jetzt schon, ohne, ja.
Ja, natürlich, unvorstellbar. Man muss das nur hochrechnen, ganz nüchtern, ohne tiefere Interpretation. Muss man sich nur überlegen, wie viele KI-Gespräche führen an einem einzelnen Tag, ja, sagen wir mal, die Deutschen mit ihren Systemen. Wie viele Stunden verbringen die Menschen vor den Systemen? Und was kommt da raus? Und welche Systeme verwenden sie? Einige sind manipulativer als andere. Man kann davon ausgehen, dass Grok von Elon Musk sehr bewusst politische Manipulationswellen sendet, ja, während andere Systeme wie Google Gemini so nach dem Modell der Suchfunktion modelliert sind. Die wollen tendenziell eher Wissen hervorbringen. Google ist da im Moment noch fast der moralischste Akteur. Ja. ChatGPT hingegen möchte nur möglichst viel Traktion, um Marktmacht zu erhalten. Und Claude, also Anthropic, tun so, als wären sie moralisch, sind sie aber nicht. Das ist im Grunde genommen die Lage. Und wenn man jetzt nur mal zusammenzählt, die Interaktionen und damit der Eingriff in menschliche Nervensysteme Tag ein, Tag aus, dann ist völlig klar, dass wir von diesen Systemen gesteuert werden. Was nicht bedeutet, dass es jemanden gibt, ja, der uns steuert. Den Fall gibt es teilweise auch, wie gesagt. Ja. Es ist so, dass wir eben in diesem Resonanzfeld existieren. Und natürlich gibt es politische und wirtschaftliche Akteure, die davon mehr profitieren als andere. Teilweise absichtlich, teilweise nicht. Das Ganze ist nicht auf Absicht gebaut, sondern ein Emergenzraum. Ja. Da passieren Dinge zufällig. Und die Menschen, die davon zu profitieren wissen, können mehr oder weniger gut diese Zufälle vorhersagen und in sie investieren.
Es gibt Kritiker, meinetwegen kann man sie alarmistisch nennen, aber es gibt sie, die sagen, wenn die Emotionen und die unbewussten Muster, die heute der Dreh- und Angelpunkt scheinen, durch die vieles auch gesteuert wird, wenn die so wichtig werden, droht dann nicht Faschismus, also eine Politik, die vollständig aus Emotionen irgendwann gebaut ist?
Ja, also eine Politik, die vollständig aus Emotionen gebaut ist, sehen wir schon. Ja, das ist in Deutschland aufgrund unserer sehr, sehr starken rechtsstaatlichen Tradition und Bürokratie, die ja auf Langsamkeit, den Austausch von Argumenten und so weiter auch auf eine gewisse Anonymität gestellt ist, ja, also sozusagen Kafkas Schloss von seiner guten Seite, ja, das bremst, hält das Schlimmste gerade bei uns in Europa auf. Und in den USA, wo diese rechtsstaatliche Dimension de facto zerstört ist, was daran liegt, wie wir jetzt sehen, dass nicht die Macht des amerikanischen Präsidenten ist ein Verfassungsfehlkonstrukt, wie wir jetzt einfach gerade sehen, aber dort haben wir die Herrschaft der Emotionen. So sieht das aus in Zukunft. Die Frage ist, ob uns dieses Fieber auch erfasst oder nicht. Ja? An anderer Stelle habe ich mal von einer Narzissmus-Pandemie gesprochen. Das ist ja nicht die einzige Figur Donald Trump, die so herrscht, aber das sind schwerwiegende reale Gefahren, die massiv von KI verstärkt werden. Und deswegen sage ich ja, müssen wir KI-Systeme bauen, die dagegen etwas unternehmen, sonst werden wir von diesen KI-Systemen überschwemmt, wie sie jetzt sind, ob es uns gefällt oder nicht.
Brigitte hat uns geschrieben, sie schreibt, der Mensch hat immer wieder Erfindungen, die ihm eigentlich helfen sollten, zur Kriegsführung genutzt, wie zum Beispiel die Drohnen. Denken Sie, dass am Ende die KI zu noch mehr Kriegen führen könnte, weil die Manipulation der Menschen einfacher wird, fragt Brigitte Rieger.
Ja, die Antwort ist, im Moment ist das eindeutig so. Ja, das heißt, die Zunahme massiver kriegerischer Konflikte, die teilweise von KI-Systemen unterstützt Angriffe fliegen, ja, also auch Stichwort Drohnen und so weiter, ja, Iran, Gaza, die Liste ist ja lang. Nicht wer da wen gerade schlägt, ohne das zu bewerten.
Aber was ist das KI-mäßige daran, dass die Drohne KI mit KI gesteuert wird? Oder was würden Sie sagen, was ist das relevante KI-hafte an diesen Kriegen?
Also KI-Systeme wurden massiv eingesetzt, gab es auch gute Debatten und Analysen zu, wie das funktioniert oder nicht. Vom IDF in Gaza wurde sehr viel KI eingesetzt, zur Zielidentifikation, Mustererkennung und so weiter. Im Iran selbstverständlich auch, nicht? Es gab ja den berühmten Fall der Mädchenschule. Ja, die internationale Politik ist so grausam, dass solche unvorstellbaren Verbrechen ja heute kurz benannt und morgen schon wieder vergessen sind. Aber genau, es wurde eine Mädchenschule im Iran bombardiert. Auch da kam KI zum Einsatz. Mein letzter Informationsstand war, ich hoffe, ich berichte das nicht falsch, also bitte prüfen Sie das, aber mein letzter Informationsstand war, dass dort eben KI zum Einsatz gekommen ist und den Timestamp auf dem Satellitenbild nicht richtig erkannt hatte, also schlecht gepromptet war und gesagt hat, das ist eine militärische Einrichtung, obwohl es eine Mädchenschule war. Es war jedenfalls, wie gesagt, ein Berichtsstand. Aber KI wird massiv in den Kriegen, die wir gerade erleben, eingesetzt. Natürlich auch vom russischen Militär in die eine Richtung und vom ukrainischen Militär in die andere Richtung zur Verteidigung. Aber ja, das ist da kommt massiv KI zum Einsatz.
Sie haben in einem anderen Zusammenhang auch schon mal gesagt, Sie erkennen relativ klar, dass aktuelle Kriege auch mit KI geplant wurden, also abgesehen Richtig. Von der Technik. Woran Natürlich. Genau erkennen Sie das?
Man sieht diese auch von Donald Trump ja immer wieder abgefeierten spektakulären Erfolge, die eine Mischung sind aus natürlich klassischer Spionage, vor allen Dingen aber Satellitenbilder und so weiter gepaart mit KI-Mustererkennung. Da sind Wege und Pfade, die verlaufen durch diese Kriegsführung und dann analoge Widerstände. Ja, also Iran gegen USA ist auch sowas von nicht klassische analoge Kriegsführung gegen eine KI, die über dem Himmel hängt und von oben Bomben schmeißt. Das ist, glaube ich, die Situation, in der wir uns befinden. Da sind nicht klassisch einfach nur menschliche Strategen, die wie in Kriegsfilmen ja so Szenarien auf ihren Boards hin und her schieben. So läuft das heute nicht mehr. Das sind riesige Berechnungen, die man auch vornehmen muss, wann man wo wie genau schlägt.
Also die Bedeutung des Wortes Cyberkrieg ändert sich gerade. Also es ist also nicht mehr nur lebenswichtige Infrastruktur wird lahmgelegt, Kraftwerke, Wasserversorgung ja. und so weiter. Und dann folgt der Angriff. Cyberkrieg ist heute doch sehr viel mehr.
Richtig, wir sind in einem globalen Cyberkrieg. Es gibt einen genialen Film von Shimon Dotan, ein befreundeter Regisseur, Cyber Everything. Den hat er in der Pandemie gedreht, was ganz interessant ist. Er musste sehr, sehr viel digitales Material verarbeiten, weil er teilweise nicht reisen konnte. Und wenn man den heute nochmal sieht, der lief auch auf RT, ist man schockiert, ja, wie viel der Film 2009, 2020 vorhergesehen hat von der Situation, in der wir uns heute befinden. Diese Kriege, die wir gerade sehen, so sehen Cyberkriege aus. Auch in Cyberkriegen sterben Menschen in schmutzigen Gräben, ja, und so weiter. Aber ja, wir sind in einem globalen Cyberkrieg.
Auch wenn das Thema nicht im engeren Sinne in Ihrem Buch behandelt wird, viele Hörer fragen es und möglicherweise hat es auch eine ethische Dimension. Deswegen lese ich jetzt mal hier diese Mail von Herrn Krämer vor. Wie sieht Markus Gabriel die Entwicklung des immer höher werdenden Energieverbrauchs dieser Technologien? Hat das auch eine Dimension für Sie?
Ja, das ist eine große, wichtige Debatte auch im Feld. Sustainable Artificial Intelligence. Dafür haben wir auch an der Universität Bonn ein Ethik-Lab, das meine Kollegin Amy van Weinsberg aufgebaut hat, die auch mit dabei war in der Vorbereitung des EU AI Acts und so weiter. Also Sustainable AI ist und bleibt ein großes Thema. Da werden wir aber in naher Zukunft wahrscheinlich auch weitere Durchbrüche erleben. Aber zum Thema Ethik. Ethische Intelligenzsysteme verbrauchen weniger Energie, weil die zum Beispiel nicht darauf geprimed sind, ja, suchthafte Dauerschleifen zu erzeugen. Es wäre ja eine ethische Intelligenz, ein ethischer Bot, wie ich ihn mir vorstelle, wird nicht wollen, dass man unendlich mit ihm interagiert, sondern einen zum Beispiel wegschicken. Das macht Claude auch manchmal. Wenn Claude merkt, dass Menschen psychische Probleme haben und eher mit Menschen sprechen sollten, bricht Claude die Konversation ab und sagt, du solltest mit einem Menschen reden. Oder geh jetzt mal schlafen oder unterhalte dich doch nicht mit mir. So, ja. Und das ist natürlich schon mal eine Energiesparmaßnahme, wenn man einen Prompt spart. Aber darüber hinaus werden wir sicher sehr bald energieeffizientere Systeme sehen, zum Beispiel die auf Photonik basieren, also mit Licht rechnen und nicht mehr mit Elektrizität. Also da gibt es Wege und Mittel, die kommen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Energieproblem optimiert werden wird in the long run, weil das Interesse zu groß ist daran, dass dieses KI-Resonanzfeld aufrechtzuerhalten und zu optimieren. Und da kommen wir ansonsten zu bald an eine Energiegrenze. Klimatechnisch gesehen, wenn das die Frage ist, gilt auch hier, man hätte es nie erfinden dürfen, genauso wie den Verbrennermotor. Aber da ist er nun einmal. Und jetzt ist die Frage, wie finden wir sozusagen das Äquivalent der E-Mobilität für KI? Und das würde ich sagen, das wäre dann die P-Mobilität, die photonische.
Wir haben noch Zeit für diese Hörerfrage.
Finden Sie es ethisch intelligent, irgendeins dieser Technologien überhaupt anzuwenden?
Herr Gabriel.
Also es ist unvermeidlich, diese Tools zu verwenden. Es könnte sein, dass die Menschheit müde wird. Ja, das könnte, dass wir sagen, wir können das Resonanzfeld nicht mehr ertragen, so wollen wir nicht leben. Das könnte sein in den nächsten Jahrhunderten. Das ist nicht vorhersagbar, ob die Menschen sich vielleicht eines Tages freimachen von der digitalen Metropolis, die sie gebaut haben. Fürs Erste ist das aber nicht der Fall. Mhm. Ja, sofern man natürlich eine bestimmte Empfehlung wäre, nicht die Bots, die man heute hat, sollte man auf eine bestimmte Weise vermeiden. Sie sind aber unvermeidlich geworden und das muss man auch, wie gesagt, auf der positiven Seite mal verbuchen. Die KI-Umgebung, wie sie heute existiert, ist auch vermutlich das größte Wunderwerk der Wissenschaft aller Zeiten. Joshua Benjo, einer der großen KI-Pioniere, ist auch der, wenn ich das richtig weiß, am meisten zitierte Wissenschaftler aller Zeiten. Ein Vielfaches mehr zitiert als Albert Einstein und dafür gibt es einen Grund.
Lassen Sie uns noch auf konkrete Auswirkungen für die Arbeitswelt schauen in den letzten Minuten, was das bedeutet. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, Mark Zuckerberg trainiert aktuell seinen Nachfolger selbst, den Zuckbot, mit dem sollen seine Angestellten bald kommunizieren können und sich dann die Kommunikation mit dem Vorgesetzten sparen. Ist das die schöne neue Arbeitswelt?
Das wird, glaube ich, erstmal kommen. Also alles, wo KI eingesetzt werden kann, wird auch getestet werden. Davon kann man ausgehen. Und dann ist nur die Frage, ob das eine stabile Struktur ist oder nicht. Ja? Da sollte man jetzt, ja, eigentlich jedes Unternehmen sollte sich Beratung einholen, um durchzumodellieren, wie viel KI im Unternehmen sinnvoll ist und wie viel eben auch nicht. Es könnte sein, dass man einen strategischen Vorteil hat, wenn man das Humanum im Unternehmen fördert.
Das Menschliche.
Ja, das Menschliche, genau. Es könnte ein wirtschaftlicher Vorteil sein. Da ist jetzt das Rennen offen. Hm. Ich würde jedem Unternehmen raten, beides zu testen, nicht? Welche Prozesse lassen sich mit Bots optimieren und für welche Prozesse brauche ich gerade den Menschen, damit sie besser funktionieren? Es gibt ja einen Grund, nicht? Bots sind insgesamt weniger divers als Menschen. Jeder Mensch ist sehr viel verschiedener als jeder andere Mensch, als die Bots untereinander. Ja, das heißt, die menschliche Diversität und psychologische Individualität ist ungleich höher als bei den Bots, sonst würden die auch nicht funktionieren. Ja, und darin könnte der Strategievorteil liegen. Hm. Diversität ist und bleibt eine Stärke des Menschen, auch wenn die rechtsradikale globale Politik uns heute davon abbringen möchte.
Wagen Sie sich das ein bisschen konkreter zu machen, welche Jobs es möglicherweise uns kosten könnte, schon in den nächsten 5 oder 10 Jahren?
Ich glaube, fast gar keine. Menschen sind nicht durch Bots hinreichend ersetzbar. Die Systeme sind immer nur Assistenzsysteme und niemals voll oder nur in ganz wenigen Fällen Vollautomatisierungssysteme. Ja, dafür gibt es gewisse prinzipielle Grenzen, die aus der theoretischen Informatik bekannt sind. Sie kennen ja alles Phänomen der Halluzination zum Beispiel. Ja?
Irgendwann also, dass die KI was erfindet.
Ganz genau, frei erfindet. Und das lässt sich nicht ganz loswerden. Ja? Und zwar, je mehr man die Systeme einsetzt, ja, desto mehr werden sie früher oder später dazu neigen, diese Art von systemischen, massiven Fehlern zu begehen. Und deswegen können sie Menschen nicht vollständig ersetzen, sondern Menschen in Beziehung nur optimieren. Und wenn man das so denkt, also KI als relationale Resonanz und nicht als Automatisierungsstrategie, sieht man, dass diese Jobverlustangst überzogen ist. Es wird eine Umstrukturierung der Arbeitswelt geben, aber wir werden nicht alle arbeitslos.
Sie erwarten keine Massenarbeitslosigkeit, aber bei bestimmten Jobs muss man sehen, dass die möglicherweise eine KI natürlich sehr viel schneller erledigen kann. Möglicherweise könnte ja auch eine KI jetzt so ein Gespräch, wie wir heute Morgen gemacht haben, zwischen uns beiden irgendwie simulieren. Oder halten Sie das für ausgeschlossen?
Das geht jetzt schon. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörenden Google Notebook kennen. Gehen Sie da mal rein, da können Sie zwar schon Manuskript hochladen oder die Gesamtausgabe von Karl Marx. Und dann gibt es dort zwei Podcast-Hosts, die täuschend echt klingen, ja, die unterhalten sich dann miteinander, machen die einen perfekten Podcast über die Karl-Marx-Gesamtausgabe und dann, das klingt ungefähr wie wir, genau, also es ist schon ziemlich beeindruckend. Ich hoffe, dass wir immer noch besser waren als die Google Notebook-Version.
Ich hoffe
es
auch.
Aber die Zuhörenden können ja mal mein Buch hochladen.
Sie setzen jetzt in Ihrem optimistischen Szenario in dem Buch vor allen Dingen dem Ganzen Tiefe entgegen. Also Tiefe ist irgendwie eine Antwort auf die Herausforderung der KI. Vielleicht nutzen Sie die letzte Minute noch mal zu erläutern, was Sie hier dann mit Tiefe als positive Antwort meinen.
Ja, das, was wir erfassen, wenn wir ein gutes Gedicht verstehen. Ja, ich war gerade in Japan und wir haben versucht, einige relativ einfache Goethe-Gedichte ins Japanische zu übersetzen mit den Bots. Das war nicht möglich. Ja, die Bots können Gedichte schreiben, aber bei der Übersetzung von Gedichten gibt es immer noch erhebliche Mängel und das liegt darin, dass es eine Tiefe gibt in der menschlichen Kommunikation, die die Bots im Moment nicht einmal ansteuern. Und in der Tiefe liegt unsere Chance. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, um Thomas Mann hier an dieser Stelle mal gymnasienhaft zu zitieren, aber da haben wir noch eine Chance. Wir müssen tiefer bohren als die KI.
Dankeschön, Markus Gabriel. Schöne Grüße nach Bonn. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Soweit Fragen an den Autor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren. In der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Für die einen ist er ein Held, für die anderen Staatsfeind Nummer 1.
My name is Julian Paul Assange. Julian is spelled with an A.
Julian Assange. Der australische Hacker, Journalist, Verleger, ist Gründer der Plattform WikiLeaks.
Come on, fire.
2010 veröffentlicht WikiLeaks Collateral Murder. Das Video zeigt Kriegsverbrechen der USA im Irak. Julian Assange werden Spionage und Geheimnisverrat vorgeworfen. 14 Jahre lebt er isoliert. 5 davon in Haft.
It wasn't my choice to come out and be the lightning rod for this organization.
Es war nicht meine Entscheidung, der Blitzableiter für die Plattform zu werden.
WikiLeaks war die Vorstellung, dass man durch Transparenz von Machthaber, von Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen, von Militärs, von Sicherheitsapparat, grundsätzlich verändern kann.
Sind Enthüllungen wie diese heute noch möglich? Wie abschreckend ist, was Assange erlebt hat für Journalistinnen und Journalisten?
Und WikiLeaks sollte ein Projekt sein, das die Mächtigen in die Ecke treibt durch Transparenz.
Und was passiert, wenn keiner für die Transparenz kämpft? Im ARD-Radio-Feature Kampf der Geheimhaltung von Lea Eichhorn und John Götz geht es um Julian Assange, WikiLeaks und die Pressefreiheit. In der ARD-Sounds-App.